Ja, es freut mich, heute hier zu sein. Ich bringe natürlich auch ganz liebe Grüße mit aus der Gnadengemeinde im Prenzlauer Berg. Es freut mich immer wieder, wenn wir sehen, wie unsere Gemeinden miteinander verbunden sind. Gestern hatten wir EBTC-Wochenende und das ist auch immer sehr erfrischend. Es ist immer viel und schön, wenn man gute Gemeinschaft hat und viel mit den Geschwistern Zeit verbringen kann. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen jetzt auch Gemeinschaft haben. Gemeinschaft im Wort Gottes, in der Wahrheit. Weil darauf basiert letztlich unsere Einheit, unsere Perspektive, unsere Hoffnung und letztlich auch die Liebe, die wir untereinander haben, an der man uns erkennen sollte als Jünger Jesu Christi. Und darum soll es heute gehen, in unserem Predigttext aus Johannes 17. Aber lass mich noch einmal beten und den Herrn einfach um seine Hilfe bitten. Ja, Herr Jesus Christus, du bist unser Retter. Wir haben es gerade gesungen, allein deine Gnade genügt. Leider ist es so, dass wir oft nicht so denken und denken, wir brauchen irgendwelche anderen Dinge. Aber lass uns einmal mehr, auch wenn wir diesen heutigen Text betrachten, wie du für deine Gemeinde gebetet hast, verstehen, dass wirklich alles, was wir brauchen, bist nur du. Du hast dein Leben gegeben am Kreuz auf Golgatha, du hast für uns geblutet, du hast bezahlt. Das Werk ist vollbracht. Es kann nichts hinzugefügt werden, es kann auch nichts hinweggenommen werden, es ist einfach vollkommen. Und wir dürfen Teil von diesem wunderbaren Werk sein, indem wir uns hingeben, indem wir Menschen von dir erzählen, wenn wir diese Botschaft verbreiten, indem wir selber verändert werden, immer mehr, Schritt für Schritt, jeden Tag durch deine Gnade und durch dein wunderbares Wort. So mögest du das jetzt auch schenken, dass wir unsere Blicke auf dich richten und fokussieren, dich erkennen, deine Liebe und deine Gnade sehen und dadurch verändert werden. Amen. Einheit. Wo ist eigentlich diese Einheit, von der Christus gesprochen hat? Diese Frage habe ich schon öfters gehört von Ungläubigen. Ja, ihr Christen, ihr seid ja auch alle total zerstritten. Es gibt ja so viele Denominationen. Und das ist wirklich wahr, das stimmt. Wenn man sich einfach mal nur hier in Berlin umschaut, das habe ich mal gemacht, einfach mal so gegoogelt, wie man so schön sagt heute. Da gibt es Anglikaner und Altkatholiken und römisch-katholische Katholiken und dann gibt es Freikirchen, es gibt Baptisten, Neuapostolen, Mennoniten, Zeugen Jehovas, diverse orthodoxe Kirche, russisch-orthodox, griechisch-orthodox, serbisch-orthodox, bulgarisch-orthodox, habe ich auch gefunden. Und dann schaut man ins evangelikale Lager. Das ist auch nicht viel besser. Charismatiker, Pfingstler, Emerging Church, besucherfreundliche Gemeinden, konservative Brüder und Hype-Gemeinden, die sich nicht mal mehr Gemeinde nennen. Ja, die geben sich gar nicht mehr den Namen Gemeinde, die sind so Hype. Ja. Wo ist da die Einheit? Ich meine, das ist ja unfassbar. Nun, das Problem ist hier, ich denke, wir haben da was ganz falsch verstanden. Und so antworte ich dann meistens auch den Menschen, die diese Frage stellen. Da haben wir etwas falsch verstanden. Und wir kommen heute zu einem Abschnitt im Johannesevangelium, bei dem es eben um diese Einheit geht. Und es ist das Gebet Jesu Christi, es ist ein Teil aus dem hohepriesterlichen Gebet und er spricht von dieser Einheit. Aber wenn wir genau hinsehen, müssen wir feststellen, dass diese Verse heute eben oft missbraucht werden. Und wenn diese Fragen an uns gerichtet werden und ja, da gibt es so viele verschiedene Denominationen, das kann ja gar nicht sein, dass wir Einheit haben, müssen wir erstmal verstehen, ja, worin besteht denn eigentlich diese Einheit? Aber lasst uns zunächst ein bisschen schauen, worum geht es denn eigentlich im Johannesevangelium? Das Johannesevangelium wurde geschrieben vom Apostel Johannes im 1. Jahrhundert, gegen das Ende des 1. Jahrhunderts. Er schreibt an die Gemeinden in Kleinasien, wo er einen Dienst hatte. Und er will diese Gemeinden ermutigen, weiterhin an Jesus Christus zu glauben und natürlich diejenigen, die noch nicht glauben, zum Glauben zu finden. Es hat also eine evangelistische Absicht und gleichzeitig auch eine erbauende, ermutigende Absicht. Wir wissen, dass sich gegen Ende des ersten Jahrhunderts bereits die ersten Auswüchse der gnostischen Irrlehren ausgebreitet haben, die behauptet haben, Jesus war nicht wirklich Mensch. Und so muss er das immer wieder zeigen. Das Wort wurde Fleisch. Und er betont diese Göttlichkeit Jesu in seinem Menschsein. Er ist Mensch, er ist vollkommen Mensch, er ist vollkommen Gott. Das ist die Betonung des Johannesevangeliums. Die Göttlichkeit Jesu, aber auch, dass er Mensch ist, der Gottmensch. Und so schreibt er am Ende in Johannes 20, Verse 30 und 31, gibt er uns die Absicht, warum er schreibt. Er sagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus. Übrigens berichtet Johannes immer wieder von diesen Zeichen, die Jesus tat. Er hat einen Blinden geheilt, er hat sogar einen Toten auferweckt. Die Geschichte von Lazarus, die ist vielen von uns bekannt, Kapitel 11. Und all diese Zeichen schreibt Johannes auf. Diese tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind, diese aber sind geschrieben. Jetzt redet er von denen, die er aufgeschrieben hat, in Vers 31, damit ihr glaubt. Was sollen wir glauben? Dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Das heißt Gott selbst. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist seine Absicht. All diese Dinge sind geschrieben, damit du glaubst. Oder damit du weiterhin glaubst. Es gibt hier sogar eine Textvariante, eine interessante Textvariante. Man kann übersetzen, damit du glaubst oder damit du weiterhin glaubst. Und man weiß nicht ganz genau, was der Originaltext war. Es ist sehr schwierig, das herauszufinden. Aber vielleicht war es wirklich beides. Vielleicht ist das genau seine Absicht. Er will die Gläubigen erbauen und er will die Ungläubigen, dass sie zur Buße finden. Und so schreibt der Apostel Johannes in den ersten 12 Kapiteln, über den öffentlichen Dienst Jesu. Eben diese Zeichen werden da vorangestellt. Am Anfang beginnt er mit seinem einleitenden Wort. Er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann das Wort wurde Fleisch. Gott, der Schöpfer, kommt in die Welt. Er tritt in diese Realität ein als Mensch. Und was dann passiert ist, Zeichen und Wunder. Ist ja klar, wenn Gott selbst diese Welt betritt, was würde man sonst erwarten? Dass irgendwie übernatürliche Dinge passieren. Genau das passiert. Und diese Zeichen, die sind ausgewählt, die hat Johannes uns ausgewählt. Jesus hat noch viel mehr Zeichen getan. Am Ende sagt er sogar, die Welt könnte die Bücher nicht fassen, die geschrieben werden müssten. So, also er wählt die aus und sagt, diese sind jetzt geschrieben, damit ihr glaubt. Dieser öffentliche Dienst Jesu, der endet mit seiner Ablehnung. Obwohl er so viele Zeichen tat, heißt es in Kapitel 12, Vers 37, obwohl er so viele Zeichen tat, glaubten sie nicht an ihn. Und dann zieht er sich zurück und dann kommt in Kapitel 13 bis 17, was wir den verborgenen Dienst nennen. Jesus spricht nur noch zu seinen Jüngern. Er schickt sogar den Verräter fort, Judas. Er hat nur noch die 11 bei sich. Und er ermutigt sie und er tröstet sie. Und er bereitet sie vor auf das Kreuz. Er würde am nächsten Tag ans Kreuz gehen und da für die Sünde der Welt sterben. Er würde das Lamm Gottes sein, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, so wie es Johannes der Täufer ganz am Anfang angekündigt hat. Das ist die berühmte Rede im Obersaal, die dann zu einer Rede durch Jerusalem wird. Sie gehen in der Mitte, sieht man, dass es dann heißt, sie stehen auf und sie gehen weiter, sie laufen durch Jerusalem, kommen schlussendlich raus zum Garten Gethsemane, wo er dann verraten wird. Und irgendwo da unterwegs spricht er dann eben auch sein hohepriesterliches Gebet und betet für seine Jünger. Und das ist so ein majestätischer Abschnitt und nur Johannes berichtet uns davon. Die anderen Evangelisten berichten nichts davon. Und wir sind froh, dass Johannes sein viertes Evangelium, einige Jahrzehnte später eigentlich als die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, geschrieben hat und uns diese Worte überliefert. Das sind sehr ermutigende Worte. Wir sehen, wie Jesus für uns, für dich und mich betet, für die Gemeinde, für seine Jünger. Vor allem den Abschnitt, den wir heute betrachten, ist besonders für uns als Gemeinde wichtig. Also das hohe priesterliche Gebet, Jesus betet zunächst in den ersten 5 Versen, in Johannes 17, Vers 1 bis 5, betet er für die Verherrlichung seiner selbst. Das war jetzt nicht geplant. Er betet für die Verherrlichung seiner selbst. Gott verherrlicht sich nirgends, und das müsst ihr verstehen, Gott verherrlicht sich nirgends so sehr wie in der Kreuzigung seines eigenen Sohnes. Warum ist das so? Gott zeigt seine Eigenschaften, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit zu Sündern, indem er selber am Kreuz stirbt. Es ist eine Verherrlichung, die da geschieht. Er sagt, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Und dann geht er ans Kreuz. Hier. Er würde seine Eigenschaften demonstrieren, aber auch seinen gerechten Zorn. Gott demonstriert auch seinen Zorn, indem er seinen Sohn bestraft an unserer Stadt. Und dieser Zeitpunkt, der war jetzt gekommen, der ewige Ratschluss, den Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist gemeinsam in der Ewigkeit gefasst haben. Ja, das war nicht Plan B, das war kein Unfall. Gott hat nicht vorausgesehen, oh, die Menschen werden sündigen. Oh, was mache ich nur, was mache ich nur? Ah ja, ich lasse meinen Sohn sterben. Na, lass uns das mal machen. Das war nicht so, wie das ablief. Das war ein Ratschluss, der war von Anfang an da. Gott sagte, ich will mich verherrlichen. Und um mich zu verherrlichen, will ich meine Eigenschaften demonstrieren, zeigen. Und diese Eigenschaften müssen vor einem Publikum sein und dass dieses Publikum mich dann anbetet, sonst kann ich mich nicht verherrlichen. Und wir denken jetzt, das hört sich ziemlich egoistisch an. Ja, wenn wir das machen würden, wäre es das auch. Aber ich sage immer, Gott darf das. Er ist Gott, okay? Er ist nicht ein Mensch. Wir dürfen das nicht. Das ist keine gute Idee. Aber Gott darf das. Er muss das sogar tun, weil er ist der Schöpfer. Er ist alles in allem. Er hat das Recht dazu, angebetet zu werden. Und so erfüllt sich dieser Ratschluss jetzt hier, indem Jesus am Kreuz stirbt und sein Leben gibt. In einem zweiten Teil seines Gebets betet er für seine Nachfolger. Das sehen wir in den Versen 6 bis 19. Seine Jünger, die ihm vom Vater gegeben, geschenkt werden. Er bestätigt, dass sie an ihn geglaubt haben, dass sie seine Worte angenommen haben. Er betet besonders für ihre Bewahrung und für ihre Heiligung. Durch das Wort geschieht die Heiligung, das lesen wir in Vers 17. Durch dieses Wort, das sie angenommen haben, und er würde sie dann als Boten in die Welt schicken, um dieses Wort zu verkündigen. Er sagt in Vers 18, in Johannes 17, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und wenn er sie senden wird in die Welt, dann werden durch sie viele andere noch zum Glauben finden. Und deshalb betet er in den Versen 20 bis 26 dann letztlich auch für die, heißt es dann hier in Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das ist unser Predigttext für heute. Lass uns den gemeinsam lesen. Johannes Kapitel 17, Verse 20 bis 26. Ich bitte aber nicht für diese allein, eben nicht nur für die 11 Jünger hier, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Und du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und ich werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Soweit der Text für heute. Wir finden in diesem Text Jesu dreifaches Anliegen für seine Gemeinde. Und es ist ganz einfach heute, wir haben nur drei Stichworte. Einheit, Verherrlichung, Liebe. Das sind seine drei Anliegen. Jesus betet hier für dich und für mich, aber vor allem für uns alle zusammen als Gemeinde, als weltweite Gemeinde sogar, dass wir alle eins seien, dass wir auf die Herrlichkeit schauen und dass wir Liebe leben. Lass uns gleich mit dem ersten beginnen. Das erste Anliegen ist die Einheit. Die finden wir in den Versen 20 bis 23. Und ich lese die uns nochmal vor. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie auch, oder dass auch sie in uns seien. Hier ist eine Textvariante, das Eins gehört hier. In den besseren Manuskripten finden wir das nicht. Das wird ein bisschen impliziert hier. Also, dass sie in uns seien, aber letztlich ist es auch eins hier. Geht um die Einheit. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und es ist nicht schwer herauszufinden, was dieses erste Anliegen ist. Es ist die Einheit. Dieses Eins wird immer wieder betont hier. Einige Male, auf dass sie alle eins seien, Vers 21, auf dass sie eins seien, Vers 22, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen, Vers 23. Was ist das Ziel dieser Einheit? Das Ziel soll evangelistisch sein. Es heißt hier, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Oder damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, Vers 23. Also es ist das Ziel, durch diese Einheit soll die Gemeinde zeigen, dass Christus derjenige ist, der in die Welt gekommen ist, und damit sie glauben. Diese Einheit soll demonstrieren, irgendwie hat das eine evangelistische Wirkung. Aber die große Preisfrage hier ist, was ist das denn jetzt für eine Einheit? Ist das die Ökumene? Ist das das, was wir heute hören zum Teil? Und dieser Vers wird dann gerne zitiert hier in diesem Zusammenhang, auf dass sie alle eins seien. Ja, wir müssen jetzt alle zusammenarbeiten. Seht ihr, Jesus hat es ja gesagt, er hat dafür gebetet. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sein Gebet sich erfüllt, so in dem Sinne. Jetzt müssen wir schauen, dass wir alle, die Katholiken und die Protestanten und alle miteinander in ein Boot kommen. Wenn möglich noch die Zeugen Jehovas und die Mormonen auch noch dazu. Sind ja auch Christen. Ja, sicher? Ja, das ist ein anderes Thema, aber ihr seht das Problem. Man lässt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runter. Theologie und Lehre trennt uns nur. Ach, Theologie, ist dann nicht so wichtig. Charismatiker, Pfingster, Evangelikale, alle sollen zusammenarbeiten. Denn was ist das sonst für ein Bild? Stellt euch mal vor, Jesus hat gesagt, wenn sie nicht alle eins sind, dann wird die Welt nicht glauben. Wo fangen wir da bloß an? Wie viele Missverständnisse es hier gibt. Ich gebe euch vier Punkte. Das sind immer noch, das sind Unterpunkte. Wir sind immer noch im ersten Punkt, okay? Nicht verwirrt werden. Wir sind immer noch beim ersten Punkt, bei der Einheit. Aber vier Unterpunkte hier, vier Dinge, diese Einheit, Wesen, wir müssen es verstehen. Was ist das Wesen dieser Einheit? Also erstens, diese Einheit ist nicht menschlich, okay? Diese Einheit ist nicht menschlich. Wer wird diese Einheit bewirken? Das ist die Frage hier. Die Antwort ist, nicht wir. Nicht wir. Jesus bittet den Vater, nicht uns. Seht ihr das in dem Text? Es ist eine gottgewirkte, nicht eine menschliche Einheit. Es ist nichts Fabriziertes. Zweitens, diese Einheit besteht bereits. Sie muss nicht geschaffen werden. Der Vater hat dieses Gebet schon lange erhört und erfüllt. Die Einheit ist schon lange da. Sie ist vollendet, Vers 23, fix und fertig. Glaubt ihr, wenn Christus für etwas betet, das der Vater nicht hört, wir warten mal noch 2000 Jahre, bis die ökumenischen Experten kommen und auf die Idee kommen, dann alle Denominationen zu verändern. Wie bitte? Echt? Nein, sicher nicht. Die ist bereits da. Und drittens, Diese Einheit ist universal, allumfassend. Die besteht nicht nur aus bestimmten Institutionen und Denominationen aus einer bestimmten Zeit. Überlegt euch das mal. Diese Einheit ist nicht nur über die ganze Welt, sondern über alle Zeitalter. Also wir haben Einheit mit den Christen, die vor 500 Jahren gelebt haben, die vor 1000 Jahren gelebt haben. Das sind auch unsere Geschwister, mit denen haben wir auch diese Einheit. Sie ist allumfassend, sie geht durch die Zeit. Und viertens, diese Einheit basiert auf dem Wesen und der Offenbarung Gottes. Deshalb ist sie allumfassend. Deshalb geht sie durch alle Zeitalter. Deshalb ist sie zeitlos. Weil die Basis von dieser Einheit ist das Wesen und die Offenbarung Gottes. Jesus sagt es selbst. Er sagt, und das ist der Teil, der meistens dann nicht zitiert wird, in den ökumenischen Werbeplakaten, ja, auf das sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Vers 20. Oder auch Vers 22, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Also diese Einheit basiert auf dieser Einheit, auf dieser Beziehung zwischen Christus und dem Vater. Und Christus und der Vater sind sich eins. Worin? In dieser Beziehung. Sie sind sich eins in den Worten, in der Lehre, in der Wahrheit, die er gerade seinen Jüngern 3 Jahre lang offenbart hat. Ich habe ihnen meine, oder deine Worte, er sagt, ich habe ihnen deine Worte gegeben, Vater. Der Vater hat mir einen Auftrag gegeben, ich bin das Wort, das Fleisch wurde, sagt Jesus, ich bin in die Welt gekommen, um dieses Wort weiterzugeben, diese Lehre an die Jünger zu geben. Und so wie du, Vater, und ich eins sind, wie wir Einheit haben in diesem Wort, so haben wir auch Einheit, also ich in ihnen und sie in mir, die Jünger. Und das zieht sich durch das ganze Gebet hier. Es basiert auf derselben Herrlichkeit, die Gott hat, auf dieser Ausstrahlung seines Wesens, auf der Offenbarung seines Wesens. Er sagt da ganz am Anfang, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Beide denken gleich. Es basiert auf der Tatsache, dass Gott eins ist. Er ist der allein wahre Gott, sagt Jesus in Vers 3. Wir gehen jetzt hier ein bisschen zurück, durch das ganze Gebet durch. Er basiert auf dem allein vollendeten Werk. In Vers 4 sagt er, ich habe das Werk vollendet. Es basiert auf diesem vollendeten Erlösungswerk, das Jesus getan hat. Es basiert auf dem Namen Gottes, den er den Menschen geoffenbart hat. Der Name Gottes steht wieder für das, was Gott ist, wer er ist und was, wie er denkt, seine Eigenschaften, seine moralischen Vorstellungen, seine Lehre. Es basiert auf dem Wort, welches Christus geoffenbart hat. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das ist in Vers 8. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Das ist in Vers 14. Schlussendlich werden sie in dieser Wahrheit selber geheiligt, heißt es dann in Vers 17. Also dieses, wenn Gott sich offenbart durch seinen Sohn und sein Sohn gibt uns diese Lehre weiter, dieses Wort, dann werden dadurch geheiligt und wir werden als Botschafter in die Welt gesandt, und das ist Vers 19, dieses Wort weiter zu verbreiten. Und jeder, der dieses Wort glaubt, der hat die gleiche Einheit, die gleiche Gesinnung wie der Vater und der Sohn. Wir werden mit hineingenommen in die intertrinitarische Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Das ist fantastisch, oder nicht? Wir dürfen hier dazugehören. Wo wir das überhaupt nicht verdienen, hinten und vorne nicht. Was für eine Gnade. Und die Jünger würden durch ihre Verkündigung der Offenbarung, diese überlieferte Lehre würden sie weitergeben und die, die glauben, Vers 20, die würden dann in diese Einheit eintreten. Also hier bittet Jesus nun den Vater, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist eine Einheit in der Wahrheit. Nichts anderes. Die Wahrheit, die die Apostel dann verkündigt haben, die die Apostel und ihre Mitarbeiter in einer inspirierten Schrift niedergeschrieben haben, hier in der Bibel, darauf basiert diese Einheit. Hört gut zu. Einheit erreichen wir nicht, indem wir uns alle aneinander angleichen, sondern indem wir uns alle an die eine Wahrheit angleichen. Dadurch erreichen wir Einheit. Es ist wie wenn ihr 100 Klaviere habt, die ihr stimmen müsst. Und ihr stimmt jedes Klavier anhand des nächsten Klaviers. Also geht von einem zum nächsten. Stimmt das und dann das. Dem und das. Was wird passieren? Die werden nicht alle gleich gestimmt sein. Aber ihr müsst eine Stimmgabel nehmen, das ist der Standard. Und dann stimmt ihr alle Klaviere nach dieser Stimmgabel. Und dann sind alle gleich gestimmt. Und diese Stimmgabel ist das Wort Gottes, die offenbarte Lehre. Wahre Einheit entsteht also nur da, wo sich alle unter die Autorität des inspirierten, unfehlbaren Wort Gottes stellen. Nur da haben wir Einheit. Weil das ist die Einheit, die bereits da ist. Wir müssen sie nur realisieren. Dann haben wir eine Gesinnung, ein Ziel, einen Lebensstandard, eine Hoffnung, eine Mission, eine Verkündigung, eine Liebe, die uns alle vereint, die biblische. Das ist, meine Lieben, das ist das, was wir heute brauchen. Das ist da, wo die Christenheit heute hin muss. Die ganzen Denominationen. Alle müssen sich fragen, was sagt die Schrift? Was sagt die Bibel? Weil das ist die Stimmgabel, das ist der Standard. Nicht Ökumene, nicht Verwässerung von biblischen Wahrheiten, nicht Kompromiss, nicht Relativierung oder Dulden von Sünde. Wahre Einheit wollen, wenn wir das wollen, müssen wir zurück zur Schrift. Und zwar zur Irrtumslosigkeit der Bibel. All diejenigen, die nicht an die biblischen Rollen von Mann und Frau glauben, an zwei Geschlechter, an die Sechstageschöpfung oder die Sintflut, als historische Ereignisse, müssen Buße tun. Alle, die sagen, dass ein Christ, der wirklich Christ ist, nicht in der Heiligung lebt, um gerettet zu sein, und all diejenigen, die Bibelauslegung und Bibellehre sagen, das ist nicht wichtig, müssen Buße tun. Alle diejenigen, die die Sünde nicht mehr Sünde nennen wollen, die nicht an eine ewige Hölle glauben oder an einen ewigen Himmel, oder nicht an den Teufel oder nicht an die Dämonen, müssen Buße tun. Das ist das, was muss passieren oder passieren muss. Diejenigen, die denken, die Gemeinde ist da, um Menschen zu bespaßen und zu unterhalten, müssen Buße tun. Diejenigen, die denken, es gibt keine männliche Leiterschaft, wir können auch Frauen ordinieren, müssen Buße tun. Wir haben nur Einheit, wenn wir uns hier unter dieses Wort stellen. Und zwar ausgelegt, nach einer grammatischen, historischen Hermeneutik. Einfach gesagt, so wie es da steht. Ja. In so vielen Fällen frage ich mich, es steht ja da, eine Frau soll nicht lehren in der Gemeinde. Das ist doch nicht schwer zu verstehen. Ich frage mich manchmal, wirklich, wie deutlich muss es Gott denn machen, dass wir es verstehen? Ja, das ist Kultur gewesen und bla bla bla, all diese ganzen Theorien. Ja, ich weiß, es gibt schwierige Bibelstellen. Ja, ich weiß, es gibt... Davon rede ich nicht. Ich spreche wirklich von den Dingen, die sehr klar sind. Und da gibt es genug davon. Himmel, Hölle, Sünde, Rettung, solche Themen. Das ist klar. Die Bibel wiederholt sich so oft. Und wenn wir das glauben, dann haben wir wahre Einheit. Und diese Einheit, die ist da. Sie muss nur bewahrt werden. Paulus spricht davon im Epheserbrief. Sagt, wir haben die Einheit des Geistes und jetzt wollen wir zur Einheit des Glaubens vorankommen. Das heißt, wir müssen alle dieselbe Überzeugung haben. Also ihr seht, wie wichtig das ist, dass wir die Schrift wirklich ernst nehmen. Sonst können wir keine Einheit haben. Ich meine, schaut uns an. Was verbindet uns denn eigentlich? Wir sind, und ich sage das immer auch bei uns in der Gemeinde, dass es hier sich nicht an. Wir sind ein bunter Haufen, quer durcheinander gemischt. Wir kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen, Sprachen, Nationen, alles Mögliche. Und wir hätten uns nie getroffen. Wir würden nicht mal irgendwas voneinander wissen wahrscheinlich, außer vielleicht diejenigen, die verwandt sind, wenn wir nicht diesen einen Glauben hätten. Diese eine Überzeugung, die uns verbindet. Jesus Christus, sein Wort, das, was er offenbart hat über uns, das verbindet uns. Dafür betet Christus hier. Und wir brauchen das dringend, Einheit. Das zweite hier ist Verherrlichung. Schaut euch das an, Vers 24. Es geht weiter. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich liebe diesen Vers. Wisst ihr warum? Wir kriegen einen wunderbaren Einblick in das Herz unseres Herrn. Da kriegen wir nicht so viele davon. Aber hier kriegen wir einen. Im Sinne von so, was wünscht sich Jesus? Was liebt er? Das ist einer der schönsten, hoffnungsvollsten Verse hier. Er sagt, Vater, ich will, thelo, ich wünsche im Griechischen, ich sehne mich, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Hier ist diese Sprache, die du mir gegeben hast, das sagt er immer wieder, weil Gott der Vater und Gott der Sohn haben einen Ratschluss getroffen in der vergangenen Ewigkeit. Es kam zu einer Erwählung einer bestimmten Gruppe von Menschen, die gerettet werden sollten. Das sind die, die der Vater dem Sohn gibt. Es ist letztlich die Braut. Es ist wie ein Bild einer Hochzeit. Der Vater führt die Braut dann zum Bräutigam. Das ist Jesus Christus. Die Braut ist die Gemeinde. Und Jesus wünscht sich sehnlichst, dass die Seinen zu ihm in den Himmel kommen. Warum? Das heißt hier, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Vater liebte den Sohn schon vor Ewigkeiten und versprach ihm dieses Geschenk. Aber was ist das Ziel? Was will Jesus? Was möchte er uns denn zeigen? Er sagt hier, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist unser Fokus, oder es sollte unser Fokus sein, die Herrlichkeit Jesu Christi zu betrachten. Und dadurch wirst du verändert. Die Herrlichkeit Jesu Christi finden wir in seinem Wort, indem wir sein Wort lesen. Und wir sehen immer mehr von seinem Wesen. Wir verstehen immer mehr, wer er ist, wie er denkt und eben was er liebt und was er nicht liebt. Und wir denken immer mehr so wie er. Und wir fangen an, das zu hassen, was er hasst. Und wir fangen an, das zu lieben, was er liebt. Das, meine Lieben, ist die Grundlage einer Beziehung zu Jesus Christus. Es ist eben nicht ein Haufen von Regeln. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht und du musst dir Zähne knirschen, deine Frömmigkeit üben und deine frommen Regeln beachten. Nein, Jesus sagt, ich liebe dich und ich wünsche mir nichts mehr, als dich endlich bei mir in der Herrlichkeit zu haben. Und da kann ich dir das alles zeigen, was ich hier für dich vorbereitet habe. Ich will dich überschütten mit noch so viel mehr Herrlichkeit. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, wir werden ihn sehen, wie er ist. In seiner ganzen Herrlichkeit, in seinem ganzen Glanz, in seiner ganzen Weisheit, wenn wir von Angesicht zu Angesicht mit dem Schöpfer des Universums sprechen können. Ich habe mir schon immer überlegt, was wird wohl die erste Frage sein, die ich mir stelle? Was wollte ich immer schon wissen? Wahrscheinlich werden wir erstmal gar nichts sagen. Und uns wird wahrscheinlich die Kinnlade erstmal die ersten 2000 Jahre runterhängen. Wir können die gar nicht mehr schließen, wenn wir diese Herrlichkeit sehen. Wir können uns das einfach nicht vorstellen. Und manche denken jetzt vielleicht, aber das ist doch langweilig. Ja, die ganze Ewigkeit lang Jesus anschauen. Ja, da haben wir aber eine ganz falsche Vorstellung. Die Herrlichkeit des Himmels. Und ich muss schon sagen, die Herrlichkeit der neuen Erde. Ja, in Offenbarung heißt es ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Es ist eine neue Welt. Es ist ein neues Jerusalem. Es ist eine wunderbare, riesige Stadt aus Gold und die glänzt und das ist alles herrlich. Und da ist Gott, sein Thron. Und da ist auch das Lamm, Jesus. Und wenn wir diese Herrlichkeit sehen, das ist das herrlichste und schönste und beste und wunderbarste und genialste Ereignis, was du dir ausmachst. Stell dir mal vor, der beste Urlaub, das leckerste Essen, irgendwas, das schönste Ereignis, das schönste Erlebnis in deinem Leben, was du je gehabt hast, das ist nichts, das ist gar nichts dagegen. Hör dir das mal an. Offenbarung Kapitel 4, ich lese das dann auszugsweise vor, wir können das nicht alles jetzt machen, aber einfach um dir so ein eine Perspektive zu geben.
Hier sagt Johannes, nach diesem schaute ich, das ist derselbe Johannes, der dann diese Vision hatte, siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Hier kriegen wir einen Blick in die Herrlichkeit. Siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich seinem Aussehen einem Smaragd. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones rings um den Thron waren vier lebendige Wesen. Voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum, inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist einfach unfassbar. Ich meine, hat jemand schon mal sowas gesehen? Jemand, der wie ein Edelstein glitzert, ein Regenbogen, ein gläsernes Meer um den Thron, Donner, Blitze, Feuerfackeln, unglaubliche Wesen mit Augen, verschiedene Gesichter, sechs Flügel. Wenn ihr so ein Science-Fiction-Film-Fan seid wie ich, dann findet ihr das richtig toll. Das ist Utopia, das ist einfach unglaublich. So etwas wirst du noch nie gesehen haben. Das ist nur so ein kleiner Einblick. Es wird wahrscheinlich noch viel mehr solche spannenden, vielleicht, ja, wir denken jetzt vielleicht, das ist irgendwie ein bisschen skurril und erschreckend, so alles Augen und so, aber das ist halt eine Herrlichkeit. Also es wird nicht irgendwie unheimlich sein oder sowas. Da müssen wir keine Angst haben. Und dieses mächtige, ewige, unglaubliche, von ungeheuerlichen Wesen angebetete, auf einem Thron sitzende, von gläsernem Meer und Regenbogen umgebenen Wesen, dieser Gott, er wünscht sich nichts so sehr, wie dir diese Herrlichkeit zu zeigen und noch viel mehr. Das ist ein Wunsch. Willst du das auch? Willst du diese Herrlichkeit auch sehen? Ebenso die ersten 2000 Jahre, mal den Kinnladen mal nur unten. Staunen, nichts anderes. Und dann denke ich, wir unwürdige Sünder, Versager, Rebellen, Kriminelle, ehemalige Trinker, wir sollen diese Herrlichkeit sehen dürfen, echt. Und Jesus sagt nicht nur, ja, dann kommt halt mal, ja, muss euch ja, ihr habt ja geglaubt. Also, nein, er wünscht sich das von Herzen. Er sagt, ja, ich kann kaum warten. Ja, das ist wie jemand, der irgendwie so ein neues Auto hat und ja, ich kann kaum erwarten, dir dieses neue, coole Auto zu zeigen. Ja, das ist so cool. So müsst ihr euch das vorstellen. Jesus kann es kaum erwarten, uns diese Herrlichkeit zu zeigen. Und deshalb, was sollte die Anwendung sein? Nun, Freude, natürlich. Wir müssen viel mehr darüber nachdenken, welche Herrlichkeit unser Herr uns geben will. Viel mehr. Viel öfters. Wir müssen das Buch der Offenbarung lesen. Wir müssen vor allem die letzten drei Kapitel öfters lesen. Einfach mal, um zu sehen, wow, was da kommt. Wie man so schön sagt, das Beste kommt noch. Das ist wirklich so. Wir haben noch gar nichts gesehen. Das ist Jesu zweites Anliegen hier. Und das dritte Anliegen ist Liebe. Das erste war Einheit, das zweite war Herrlichkeit, eben diese vor allem für uns diese Perspektive zu haben, er möchte uns da sehen, diese Herrlichkeit. Und jetzt Liebe. Vers 25 bis 26. Sagt der gerechte Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ihr seht, wie diese Liebe, die zur Einheit führt, eben auch auf diese Wahrheit aufbauen muss. Wir können nur wirklich lieben, wenn wir verstehen, wer Gott ist, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Das ist die Basis der Liebe. Alles andere ist keine Liebe. Das ist Lust oder Egoismus oder sonst irgendwas. Das ist keine Liebe. Liebe können wir nur leben, wenn wir verstehen, wenn wir Gottes Wesen verstehen. Er sagt, gerechter Vater hier. Angesichts der kommenden Kreuzigung wird Gott sich als gerecht erweisen, wenn er seinen Sohn am Kreuz straft für die Sünde, die wir verdient hätten. Das ist Gerechtigkeit. Er richtet die Gerechtigkeit auf in diesem Moment. Er schlägt den Sohn, der unschuldig ist, weil wir eigentlich geschlagen werden müssten. Und so wird die Strafe bezahlt. Die Sünde bleibt nicht ungestraft. Das hat Gott immer wieder gesagt. Sünde wird niemals ungestraft bleiben. Niemals. Entweder wirst du die Strafe selber tragen oder der Sohn trägt sie für dich. Aber sie bleibt nicht ungestraft. Das auf jeden Fall nicht. Gottes Gerechtigkeit würde geoffenbart werden, so wie es in Römer 1,17 heißt. Sie wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, und wir glauben das dann. Und dieses Gebet hier macht dann deutlich, es gilt dann die, die erkennen, die erwählten, die Gott dem Vater ihm gegeben hat, die Gott der Vater ihm gegeben hat, Entschuldigung, aber nicht für die Welt, denn die Welt erkennt es nicht. Es sind nur die Jünger hier. Und Vers 26, ihnen habe ich deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen. Das ist wieder sein Wesen, seine Eigenschaften Gottes, diese Offenbarung Gottes, die eben diese Einheit bewirkt, diese Perspektive auf die Herrlichkeit bewirkt und hier eben letztlich auch die Liebe. Wie wird das geschehen? Durch den Heiligen Geist, sein Wirken. Denn hat er ihnen schon versprochen, wenn wir die Rede im Obersaal durchlesen, sehen wir, wie Jesus sagt, ich werde euch den Beistand senden, ihr werdet das alles verstehen, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird dann dadurch auch in ihnen sein. Und was ist das Ziel? Das steht ganz am Ende. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Die Liebe, welche alle wahren Jünger kennzeichnen soll. Die Liebe, die dem Gläubigen durch den Heiligen Geist ins Herzen ausgegossen wird bei seiner Bekehrung. Römer 5, Vers 5. Und diese Liebe ist das dritte Anliegen. Und ich möchte dich heute auch dazu aufrufen, wenn du Christus noch nicht kennst, nach all dem, was du jetzt gehört hast, diese wunderbare Liebe, die er für dich hat, wer sich hingegeben hat am Kreuz, diese Herrlichkeit, die auf dich wartet, die er jedem verspricht, der glaubt, und diese wunderbare Einheit und Gemeinschaft, die wir Gläubigen untereinander haben und auch haben werden in alle Ewigkeit, dann tue Buße und glaube an Christus noch heute. Er wünscht sich das. Er wartet auf dich mit offenen Armen. Er will dir vergeben, egal was du getan hast, egal wie schlimm deine Sünde ist, dir kann vergeben werden. Aber du musst glauben. Du musst auf ihn vertrauen und ihm nachfolgen. Weil du findest keine Erfüllung hier in dieser Welt, in Beziehungen, in Entertainment, in Partys, was immer es ist, wo du irgendwie Erfüllung vielleicht suchst, sondern komm zur Quelle, komm zu Christus. Er hat das ewige Leben, er hat die ewige Freude, er hat die Hoffnung, die Perspektive, die wir brauchen. Und wir haben dieses dreifache Anliegen Jesu gesehen jetzt für seine Gemeinde. Er wünscht sich Einheit. Und alle diese drei, die Einheit, diese Perspektive auf die Herrlichkeit und auch die Liebe, das sind drei Dinge, die wir so dringend brauchen heute. Die Einheit basierend auf dem Wort Gottes. Welch ein Vitamin, das den Gemeinden heute fehlt. Es wird alles gelehrt, aber nicht das Wort. In so vielen Gemeinden, in so vielen Kirchen werden Geschichten erzählt, Erfahrungen ausgetauscht. Was wird nicht das Wort ausgelegt? Wir brauchen die Einheit hier drin. Und dann die Verherrlichung, die Hoffnung. Diese Hoffnung auf diese neue Welt, die kommt. Die Gemeinden sind heute so beschäftigt mit irdischen Dingen. Man diskutiert über Politik und irdische Geschäfte und Gesellschaft, wie man die Gesellschaft verbessern kann und wie man sozial sich engagieren kann. Das ist zum Teil schon gut. Aber Leute, wir brauchen eine Perspektive in den Himmel. Wir müssen überlegen, wo geht's denn eigentlich hin? Und wie viele Menschen können denn noch dahin kommen, wenn wir ihnen dann nicht das Wort Gottes, das Evangelium verkündigen? Und die Liebe, die wahre, selbstlose Liebe, nicht dieses Gesülze von heute, sondern die wahre Liebe, die sich selber gibt, die dient, die sich hingibt, die den Mut aufbringt, Sünde anzusprechen, die auch den Mut aufbringt, Menschen das Wort Gottes weiterzugeben. Wahre Liebe. Diese drei Dinge. Das wünscht sich unser Herr für uns, dafür betet er, und lasst uns danach ausstrecken. Wir brauchen es nicht zu produzieren, es ist schon da. Wir müssen es nur verstehen, wir müssen uns nur damit füllen lassen, das bewusst werden durch sein wunderbares Wort. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Danken dir für die Perspektive, die du uns gibst, auch durch dieses Gebet, das du für deine Jünger gebetet hast. Es muss schon ermutigend gewesen sein für deine Jünger und so ist es auch für uns. Dass diese Worte für uns niedergeschrieben wurden, dass wir einen Einblick bekommen in dein Herz, wonach du dich sehnst. Dass wir Einheit haben in der Wahrheit, die du verkündigt hast, den Jüngern und die Jünger uns. Dass wir wissen und verstehen, dass du dir wünschst, dass wir bei dir in der Herrlichkeit sind, dass wir die Herrlichkeitsperspektive haben, dass wir auf die Zukunft schauen, auf die herrliche Zukunft, die du uns versprochen hast, die du vorbereitest für uns. Und dass wir Liebe untereinander haben. Liebe, die sich selbst gibt, so wie du dich gegeben hast. Lass uns wachsen in diesen Dingen. Du hast das alles schon bewirkt. Du hast dein Werk abgeschlossen, es ist vollkommen, es ist alles da. Wir müssen es nur ergreifen. Lass uns das immer wieder neu ergreifen, jeden Tag. Dass wir in der Einheit leben miteinander, dass wir in der Liebe leben miteinander und dass unser Blick in eine herrliche Zukunft gerichtet ist, dass wir himmlisch gesinnt sind. Mögest du das jedem Einzelnen von uns schenken. In Jesu Namen beten wir. Amen.